Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Stefan, bin Redakteur bei der Hast du Zeit und wir sind in der neuen Folge vom Podcast Hast du gehört. Vor kurzem ist unsere Ausgabe 90 des Hefts erschienen, inklusive vieler interessanter Artikel über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Beziehungen, unser Klima und unsere Kultur, aber auch dem Artikel Der große Bruder, den man nicht hat. Darin geht es um den Verein Arbeiterkind, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Studienanfängern aus Nicht-Akademiker-Familien ein Hilfsnetzwerk zu bieten, wenn sie mit dem Alltag des Universitätslebens überfordert sein sollten. Um zu schauen, wie die Dynamik in einer solchen Familie abläuft, habe ich heute zwei Gäste und das sind Cynthia und ihre Mutter Dani. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
Also mein Name ist Dani, wie das schon eben gesagt wurde. Ich arbeite im Volkswagenwerk Salzgitter als Sekretärin, bin da schon seit 3 Jahrzehnten tätig und die Aufgabe macht mir sehr viel Spaß.
Ja, hallo erstmal an alle. Ich bin Cynthia. Ich bin tatsächlich auch in der Hast du Zeit. Ich studiere jetzt seit fast 3 Jahren, also bin jetzt im 6. Semester an der Uni hier in Halle, Medien- und Kommunikationswissenschaften und Psychologie. Ja, und freue mich heute hier zu sein.
Wenn wir jetzt schon über Studium und Beruf und Arbeiterkinder und Akademikerkinder uns unterhalten wollen und allgemein, was das für die Familien bedeutet. Denkt doch mal zurück, was war denn der erste Berufswunsch, den ihr hattet, an den ihr euch erinnern könntet?
Also ich war in der Kindheit ganz, ganz, ganz früh ein unglaublicher Fan von Bob der Baumeister. Und das wollte ich auch immer tun, aber ich glaube, so der erste richtige Wunsch ging damals Richtung Chemie, Physik und ich konnte mich immer nicht entscheiden, ob ich gerne eigentlich Chemikerin werden wollen würde. Also damals konnte man sich ja auch noch nicht so viel drunter vorstellen. Ich fand es irgendwie cool zu experimentieren. Oder aber ich fand auch den Sternenhimmel unglaublich toll und wäre eigentlich gerne in die Physik gegangen. Ja, und jetzt bin ich ganz woanders.
Und du, Dani, wie weit kannst du dich noch zurückerinnern?
Oh, ich kann mich eigentlich ganz genau zurückerinnern. Und zwar habe ich schon immer sehr gerne geschrieben. Und ja, ich habe tatsächlich einen kaufmännischen Beruf ergriffen. Damals gab es ja noch kein PC und kein Handy und nichts dergleichen. Und dementsprechend bin ich ja ausgebildete kaufmännische Angestellte. Also heute bin ich Sekretärin und ja, man schreibt natürlich nichts mehr auf dem Papier, sondern es läuft tatsächlich alles nur noch über Laptop, Handy und so weiter. Und es macht mir, wie gesagt, bis heute sehr, sehr viel Spaß. Es ist sehr umfangreich, sehr vielseitig. Man hat mit vielen Menschen zu tun und ja, würde ich sehr wahrscheinlich heute wieder wählen.
Jetzt komme ich sogar quasi auch danach, schreibe ich ja auch. Also möchte zumindest später ganz viel schreiben im Journalismus. Ja.
Also es sind ja die, ihre Wünsche doch sehr verändert hat im Laufe ihrer Jugend und Dani, die schon immer wusste, was sie wollte. Bevor wir jetzt anfangen, weiter darüber zu diskutieren, sollten wir vielleicht erstmal klären, was bedeutet denn der Begriff Arbeiterkind heute noch? Es gibt ja jede Menge Hilfen wie Studienberatung an Schulen, BAföG zur Finanzierung, Vereine wie Arbeiterkind. Ist da Arbeiterkind im klassischen Sinne überhaupt noch relevant?
Also wenn man mich fragt, ist dieses Wort Arbeiterkind bei uns noch nie gefallen. Das war ich trotzdem das erste Mal, als mir Cynthia davon erzählt hatte. Und für mich ist das, ob Arbeiterkind oder Akademikerkind, man ermöglicht den Kindern das, was man machen kann, wie man es machen kann. Und dementsprechend gibt es dieses Wort für mich einfach nicht Arbeiterkind, weil Arbeiterkinder sind nicht schlechter als die der Akademiker, weil auch die können nicht alles. Vielleicht haben sie finanzielle Vorteile in manchen Familien, aber nicht in allen. Weil nicht alle, die studiert haben, haben auch gute Berufe ergriffen, wo sie auch einiges an Geld verdienen.
Ich sehe das auf der einen Seite ähnlich, also gerade das, was jetzt Mama zuletzt gesagt hat, aber auf der anderen Seite, also es ist nicht so oft Thema, dass es so diese unglaubliche Spaltung gibt zwischen, ach, man ist ja Arbeiterkind oder ach, man ist ja Akademikerkind. Ich glaube jetzt auch nicht, dass man, also dass es so das Gesprächsthema ist mit Freunden im Zweifel. Ich glaube aber schon, dass es noch genau diese Stereotype gibt. Also ich glaube, es gibt noch dieses Arbeiterkind, was man sich darunter vorstellt, das eben nicht die gleichen Chancen hat wie dieses stereotypische Akademikerkind. Und daher, ich möchte es nicht ausschließen.
Und wer denkt ihr, hat da den größeren Einfluss? Also liegt diese Lenkung eher an den Schulen und Universitäten und dem ganzen System, wie das abläuft? Oder ist das eher so eine Sache, die das Elternhaus bestimmt, dass man sich wünscht, dass das Kind in Anführungszeichen, was Richtiges macht.
Was ist denn was Richtiges? Das Richtige ist auch tatsächlich das, was sich das Kind selbst wünscht. Denn es nützt ja nichts, wenn man das Kind irgendwo zu irgendwas bewegt oder bewegen möchte, was es gar nicht will. Dann ist das Kind unglücklich, es soll studieren, es hat gar keine Lust dazu und macht im Endeffekt nicht das, was es machen möchte. Und dementsprechend denke ich mal, dass die Kinder, egal ob jetzt aus Akademikerfamilien oder Arbeiterkinder, dass die selbst entscheiden, was sie machen. Natürlich haben vielleicht die Akademikerkinder Vorteile, hatte ich ja vorhin schon gesagt, aufgrund der finanziellen Sorgen, dass sie eben alles machen können, aber nicht alle, weil es gibt ja Arbeiterkinder, wo die Eltern auch gut Geld verdienen. Gut, es gibt natürlich auch Arbeiterkinder, wo die Eltern arbeiten und kommen trotzdem zu nichts, weil sie eben Geringverdiener sind. Aber da ist ja die Spaltung schon zwischen Arbeiterkindern, wo Geringverdiener sind, und Arbeiterkinder, wo die Eltern gut verdienen. Vor allem, wenn beide auch gut verdienen. Dann stellt sich nicht die Frage, ob das Kind studiert oder nicht. Das Kind entscheidet dann im Endeffekt selbst.
Würde ich mich anschließen. Ich finde auch, das ist tatsächlich eine Meinung, die so vertreten werden sollte. Ich glaube aber auch, im Zweifel ist ja auch die Schule, auf die das Kind geht, von den Eltern abhängig. Ich glaube, die Schule kann da viel machen und die hat auch bei mir viel gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich auf einer Realschule gewesen wäre oder auf einer Hauptschule, also auf Schulen, wo es eher üblich ist, danach eine Ausbildung zu machen und nicht zu studieren, oder wo die Mehrheit zumindest das in Erwägung zieht, dass man dann auch eher in die Richtung tendiert, was so auf der Schule quasi vorgelebt wird. Aber auch das ist ja wiederum wirklich von den Eltern abhängig. Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach viele Kinder gibt, die durchaus das Potenzial haben und es aber gar nicht entdecken können, weil sie sich selbst nicht gut genug fördern können und weil sie halt von woanders auch nicht die Förderung bekommen, sei es jetzt finanziell, sei es auf irgendeiner anderen Ebene. Ja, und deshalb, ich würde auch schon sagen, dass ich da sehr auf jeden Fall auch vom schulischen Umfeld beeinflusst wurde, aber das tatsächlich auch Dinge sind, die ich mir eigentlich selbst ausgesucht habe.
Ja, wäre natürlich super schade, wenn da, wie du sagst, Potenzial so verloren geht, gerade wenn die Entscheidung nicht beim Schüler selber liegt. Wenn man sich jetzt Zahlen anguckt, die die FAZ zum Beispiel schreibt, dass nur etwa 20% der Kinder aus Arbeiterfamilien ein Studium beginnen und es etwa ein Dreiviertel bei Akademikerfamilien ist, dann überrascht das vielleicht, wie stark doch die Minderheit von Arbeiterkindern an Universitäten ist, zumal die Abbrecherquote da auch höher ist. Seht ihr oder besonders siehst du, Cynthia, dich als Teil von dieser Minderheit? Beziehungsweise denkst du auch, dass da so ein Hilfebedürfnis besteht, wie es dem manchmal zugesprochen wird?
Ich habe nie viel darüber nachgedacht, ob ich dazugehöre oder nicht. Es hat nicht viel in meinem Leben verändert, seitdem mir irgendwie das bewusst geworden ist, dass ich ja wahrscheinlich eigentlich dazugehöre. Und ich habe jetzt auch nicht so viel mehr Vor- oder Nachteile vor dem Bewusstsein oder nach dem Bewusstsein gehabt. Aber ich finde, wir sollten dem Ganzen Aufmerksamkeit schenken. Also gerade wenn man die Zahlen sieht, ich höre die gerade tatsächlich auch so zum ersten Mal, finde ich das irgendwie doch erstaunlich und auch irgendwie schade. Also weil dann sieht man ja schon, dass da irgendwie, was heißt, irgendwas nicht richtig läuft, aber dass vielleicht viele auch aus Akademikerfamilien eher Richtung Studium gedrängt werden und andersrum. Also das ist einfach, dass man es halt so macht, wie es einem vorgelebt wird. Aber dass halt dann gerade die Kinder, die ausbrechen, sei es Arbeiterkinder, die studieren wollen oder andersrum seien es Akademikerkinder, die dann doch eher den Weg der Ausbildung wählen. Ich glaube, wir sollten auch beides ein Augenmerk geben und beides im Zweifel fördern bzw. auch ermutigen. Es ist ja nicht immer nur diese finanzielle Hilfe, die dann nötig ist, sondern es ist ja auch dieses, okay, ich stelle mich jetzt gegen meine Familie im Zweifel, und daher finde ich schon sehr wichtig, dass es sowas gibt und dass man dem Beachtung schenkt und dass man das auch nicht unterschätzt.
Das ist sehr richtig. Dina, wie ist das denn sonst in eurer Familie? Ist Cynthia wirklich die allererste, die den akademischen Weg wählt, oder gab es da schon andere Generationen oder Zweige im Stammbaum?
Doch, also in der Familie gab es dann schon von meiner Cousine die Kinder, die haben studiert, und dementsprechend ist sie nicht die erste, die das Studium angefangen hat. Nur da ich ja die jüngste von den Cousinen bin, sind die Kinder von meiner Cousine natürlich schon fast doppelt so alt wie Cynthia, und dementsprechend hatte man damals noch nicht so den Bezug zu den Universitäten. Man hat sich da noch keine Gedanken gemacht, weil meine Kinder eben Cynthia unter anderem auch sehr klein gewesen ist, das war noch bei uns halt in weiter Ferne. Und auch von meiner Cousine, der Mann, der ist studiert. Also es gibt schon einige Studierende bei uns in der Familie, aber wir haben da nie große Unterschiede gemacht. Ist der eine studiert und ist der andere nicht studiert? Ist das ein Arbeiterkind? Also das gab es tatsächlich gar nicht.
Und wo du jetzt die Zahlen gehört hast, dass so ein geringer Anteil von Arbeiterkindern ein Studium anfängt, hat dich das überrascht oder trifft das eigentlich deine Erwartungen?
Das hat mich tatsächlich nicht überrascht, denn ich kenne tatsächlich ganz, ganz viele Familien, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die arbeiten, die haben mehrere Jobs und die kommen tatsächlich zu nichts, weil das eben Geringverdiener sind. Und dementsprechend ist es auch für die Kinder sehr schwer, in ein Studium zu gehen, weil die Eltern denen das einfach nicht finanzieren können. Aber ansonsten, Studium oder Nicht-Studium, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob aus Akademikerfamilien oder auch nicht. Wenn Kinder aus Arbeiterfamilien studieren wollen, die gehen dann ihrem Job nach und dementsprechend ja, suchen die sich Arbeit, damit sie sich Geld verdienen können.
Ich fühle mich da wirklich jedes Mal, wenn Mama sowas sagt, wie in so meiner eigenen Bubble, weil ich bin ja an sich ein Arbeiterkind, aber ich kenne solche Fälle eben nicht aus meinem engeren Umkreis. Also das ist, also deshalb für mich sind diese Zahlen nicht nur überraschend, also sie sind irgendwie rational logisch, aber ich finde sie auch so, ich finde sie irgendwie erschütternd, auf so eine traurige Art und Weise. Also dass es halt nur so wenige schaffen, irgendwie auszubrechen.
Was denkst du denn, wie du das in die kommenden Generationen nach dir in deiner Familie weitertragen kannst? Denkst du, du kannst deinen Kindern dann mit deinen Erfahrungen, was das angeht, eine Hilfe sein?
Ich hoffe inständig, dass ich nicht auch diesen Druck ausübe, den ich von vielen meiner Freunden kenne, wo die Eltern eben studiert haben, wo es dann auch immer wichtig war, okay, die machen Abi, die machen gutes Abi, die gehen ins Studium, wo es vielleicht auch nicht so sinnvoll gewesen ist, die so unter Druck zu setzen. Also ich habe diesen Druck von zu Hause nie bekommen. Ich habe halt gemacht und so weit gemacht, wie ich konnte, beziehungsweise mache ich ja immer noch. Und ich hoffe auch inständig, dass ich meinen Kindern nicht diesen Druck machen werde. Also ich bin schon ein sehr leistungsorientierter Mensch und ich kann mir vorstellen, dass ich in genau sowas verfalle. Und ich kann auch verstehen, dass man möchte ja irgendwie das Beste für sein Kind. Und da man ja im Zweifel gute Erfahrungen gemacht hat mit seinem akademischen Weg und dem Studium und dem Beruf danach. Und man sieht ja auch in der Firma von Mama bei VW, dass einfach die Einstiegsgehälter von Studierten viel, viel, viel höher sind als von den Auszubildenden. Und deshalb kann ich verstehen, dass man sich wünscht, dass das Kind in die Richtung geht. Und ich kann einfach nur hoffen, dass ich da genügend Verständnis für haben werde und es im Zweifel halt einfach rational zu sehen und zu sagen, okay, das ist nicht der beste Weg für mein Kind oder für meine Kinder und ja, dann einfach das Kind machen zu lassen.
Okay, Dina, wenn man dir die Wörter Ausbildung und Studium gibt, wir haben es irgendwie schon implizit beantwortet, aber ich will es nochmal unterm Strich hören, wie ist der Unterschied zwischen beiden für dich? Weil es gibt ja für beides Gruppen, die zu dem einen sagen, es ist mehr wert oder weniger wert als das jeweils andere.
Also wenn ich heute die Möglichkeit gehabt hätte, würde ich vielleicht auch studieren. Es lag bei mir tatsächlich daran, dass wir 78 nach Deutschland gekommen sind. In jetzigen Polen, was damals Oberschlesien war, durften wir kein Deutsch sprechen. Meine Eltern sind nun mal Deutsche. Es war verboten aufgrund dessen, weil man dann gleich ins Gefängnis gekommen ist. Also mussten wir Kinder, mein Bruder und ich, ja, die Sprache erlernen. Das war eben Polnisch, weil wir da auch bis zur 5. Klasse zur Schule gegangen. Und dann sind wir ausgesiedelt, nachdem wir endlich nach ja, fast über 10 Jahren die Ausreise bekommen haben, auf einem legalen Weg. Die andere Familie, meine Eltern, waren schon alle hier in Deutschland. So, dann bin ich in eine Klasse gekommen, wo ich dann da war. Ich konnte kein Deutsch, gar nichts. Ich stand da und wollte natürlich Deutsch lernen, ist klar, wollte aber auch Englisch lernen. Und das hat man mir verboten, weil es hieß, ja, erstmal Deutsch. Und dann die Sprache, die ich in Polen gelernt habe, das war Russisch. Musste ich weiter lernen und aufgrund dessen habe ich auch nur 10 Klassen gemacht und bin danach abgegangen, weil ohne Englisch studieren, das war einfach für mich unmöglich. Und dementsprechend hatte ich für mich entschieden, einen kaufmännischen Beruf zu ergreifen, in dem ich von Anfang an sehr erfolgreich war und bis heute noch bin. Natürlich nicht gleich bei VW angefangen, aber ich habe sofort eine Ausbildungsstelle gemacht, ein halbes Jahr verkürzt. Statt 3 Jahre bin ich nach 2,5 Jahren, konnte ich die Prüfung ablegen. Wie gesagt, ich bin heute mit meinem Beruf glücklich und dementsprechend, mir fehlt einfach nichts. Vielleicht liegt es daran, weil ich schon immer gearbeitet habe. Ich habe ja natürlich nicht gleich bei VW angefangen, sondern ich hatte bei uns in Braunschweig bei einem Autohändler, das ist ein größerer Autohändler, wo VW, Porsche, Audi zusammen waren, gelernt. Danach bin ich nach Düsseldorf nach der Ausbildung mit meinen süßen 19 Jahren, noch sehr jung, habe dabei eine Versicherung gelernt, 1 Jahr lang die Erfahrung, was richtig wert. Ja, und dann bin ich nach diesem einem Jahr wieder zurück nach Braunschweig und habe in Salzgitter bei VW angefangen und seitdem arbeite ich dort. Und diese 2 Stellen, die ich hatte, die haben mich sehr geprägt als junger Mensch. Und ich habe natürlich nie aufgehört, mich weiterzubilden, weil nur mit einer Ausbildungsstelle oder auch nur mit einem Studium ist es heute einfach, nicht nur heute, sondern auch schon vor 10, 20 Jahren, das reicht einfach nicht aus. Man muss sich immer weiterbilden. Das gehört einfach dazu. Ja, und da ich ja auch sehr strebsam bin und strukturiert, auch mit meinen 3 Kindern, hat mir das nie geschadet. Natürlich ist es nicht immer einfach, aber es hat mich stark gemacht.
Du sagtest gerade, wenn du dich heute nochmal entscheiden müsstest, würdest du vielleicht auch studieren? Kam das aus eigenem Antrieb oder hat dich das dir mit ihrem Studium vielleicht ein bisschen zu motiviert?
Nein, das kam tatsächlich aus eigenem Antrieb, denn die Unterschiede, so wie Cynthia das vorhin schon gesagt hat, sind tatsächlich enorm, ob man studiert hat, egal ob das jetzt ein kaufmännischer Beruf ist oder ob das Maschinenbaustudierender ist. Man steigt bei den Gehältern, ob jetzt bei VW, Siemens oder andere Firmen, tatsächlich anders ein als jemand, der nicht studiert hat. Und dementsprechend gibt es da solche großen Unterschiede, das schon deswegen alleine macht es Sinn, dass man studiert.
Das klingt jetzt ganz provokant gefragt, doch so, als wäre Studium mehr wert und immer die bessere Wahl.
Finanziell ist es in diesen Berufen, so was ich halt erfahren habe aus meiner Familie, einfach ja wirklich schlauer, ein abgeschlossenes Studium zu haben. Ob die Menschen fähiger sind oder ob dann nicht wirklich sogar ja die Hierarchie andersrum geht, also die Menschen, die schon länger in dem Beruf arbeiten, nicht eigentlich mehr wissen, was abgeht, als die Menschen, die irgendwie 5 Jahre studiert haben und da ankommen und eigentlich gar nichts davon wissen. Und das sogar ungerecht ist, wenn man das jetzt mal so sieht. Ja, aber da, ich glaube, in großen Konzernen ist das Studium mehr wert als die Ausbildung.
Und Cynthia, jetzt wo du ziemlich am Ende deines Studiums stehst, man weiß ja, dass Studieren eine stressige Sache ist. Man muss alles Mögliche lernen, man hat Klausuren, Abgabetermine. Kamst du zwischendurch an Hindernisse, wo du doch mal dran gezweifelt hast und doch überlegt hast, ob eine Ausbildung vielleicht nicht besser oder einfacher gewesen wäre?
Also ich habe ja das Studium angefangen mit dem Gedanken, Journalistin zu werden und habe mich auch gar nicht so richtig informiert, was da ausbildungstechnisch möglich ist und habe immer nur gesehen, okay, für Redaktionsvolontariate, da braucht man eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium, für die meisten zumindest. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, was kann ich studieren, was kann ich für eine Ausbildung machen? Und ich habe irgendwie keine Ausbildung an sich so gefunden, wo ich gesagt habe, das ist was, was ich machen möchte. Und habe mir halt gleichzeitig auch gedacht, okay, ich habe mein Abitur, ich kann ja auch einfach mal an eine Uni gehen und dann habe ich mich auf sämtliche Unis, also ich komme ursprünglich aus Braunschweig, habe dann quasi im Braunschweig einen Kreis von 300 Kilometern gezogen und gesagt, okay, ich bewerbe mich einfach an allen Unis, die was in die Richtung anbieten, also Journalistik, Journalismus, Medienwissenschaften, Kommunikationswissenschaften oder die beiden Fächer eben kombiniert und habe es nicht bereut. Also ich habe teilweise in den medienpraktischen Fächern, die auch in meinem Studium sind, mich gefragt, ach ja, so eine Ausbildung irgendwie zur Mediengestalterin, das wäre, glaube ich, schon was Cooles gewesen. Und das Studium stellt einen definitiv vor bestimmte Hindernisse. Also gerade wenn man das in Regelstudienzeit machen möchte und dann auch noch ganz viel nebenbei macht, so, da muss man schon irgendwie das managen können und da hat man auch seine Nervenzusammenbrüche und zweifelt, glaube ich, einfach ab und zu so, ob alles, was man jetzt gemacht hat, das Richtige ist. Ich glaube aber, also ich habe nie den Gedanken gehabt, aufzugeben oder nie auch den Gedanken gehabt, dass hier ist nicht das Richtige für mich, sondern einfach wirklich, wirklich von Semester zu Semester immer mehr Spaß am Studium gefunden. Gerade dann auch, wenn man ins Fach reinkommt, ist das irgendwie so schön erleuchtend, wenn man auf einmal die Autoren kennt, die man dann liest und weiß, von was sie da reden und nicht irgendwie mit einem großen Fragezeichen, wie im ersten und zweiten Semester dasteht. Ja, und muss aber auch sagen, ich bin sehr dankbar. Also, dass meine erste Studienwahl mir so viel Spaß macht. Ich habe auch das mit meiner besten Freundin, also die studiert auch Kommunikationswissenschaften, aber in Kanada. Und wir haben schon immer gesagt, eigentlich ist das total krass, dass wir so jung irgendwie eine Entscheidung getroffen haben, mit der wir jetzt auch nach 3 Jahren so happy sind. Und also ich weiß nicht, wem ich das zu verdanken habe oder ob ich es mir zu verdanken habe oder wie auch immer, aber ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich mein Erststudium so mag.
Das kann ich genauso nur bestätigen. Und andersrum, Andina, wenn du von solchen beinahe Nervenzusammenbrüchen hörst, hast du mal gedacht, es hätte vielleicht doch einen einfacheren Weg gegeben?
Für Cynthia?
Ja.
Nein, ich denke nicht, weil Cynthia war, bevor sie ihr Abi gemacht hat, sehr anstrengend. Es gab eine Zeit, da waren die Eltern nur noch blöde, egal was man gesagt hat tatsächlich. Und wir haben uns aber tatsächlich auch unterhalten bezüglich Ausbildung und Studium, aber Ausbildung war nie das Richtige für Cynthia und es stand tatsächlich sehr früh für sie fest, dass sie studieren möchte. Was stand damals noch nicht fest mit 16, 17 Jahren, aber eine Ausbildung kam für Cynthia einfach nicht in Frage. Das war ihr nicht gut genug.
Ja, also ich möchte das bestätigen, dass mit dem, das war mir nicht gut genug. Aber auch, weil es in meinem Umfeld genauso gesehen wurde. Also, du hast Abitur, warum solltest du eine Ausbildung machen? So, warum gehst du nicht an die Uni? Es hat niemand in meinem Umfeld darüber nachgedacht, eine Ausbildung zu machen. Und dementsprechend war ich genauso gepolt. Und ich bin ganz froh, nicht mehr so zu denken über Menschen, die eine Ausbildung machen, weil das ist einfach, ja, ist halt nicht gut und auch nicht richtig. Aber für mich stand das dann irgendwie gar nicht so in Frage.
Ja, ist ja auch eine interessante Beobachtung. Also, wenn du schon diesen Druck verspürt hast, du hast ein Abitur, also solltest du studieren gehen, dann müsste das ja, gut, ich meine, ich kann es jetzt auch nicht bestätigen, ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie, aber so wie du das jetzt erzählst, muss es ja für Akademikerkinder noch schlimmer sein. Weil die dann nicht Sicherlich. Nur diesen Druck von ihrem Abschluss kriegen, sondern auch noch von ihrer Familiengeschichte.
Ja, bestimmt. Also ich meine, ich kann mich da nicht ganz reinversetzen, aber also ich habe so diesen Druck aus dem Freundeskreis bekommen. Ich hatte halt Angst, da nicht genug zu sein und da irgendwie unter unseren zukünftigen Verhältnissen zu leben, wenn man so möchte. Also was auch immer man sich da ausmalt. Ich würde meine Schule, auf der ich war, als sehr elitär teilweise betiteln, also zumindest in dem Denken und in der Art und Weise, wie, weiß nicht, welche Menschen da zusammenkommen, da sind schon sehr, sehr wohlhabende Kinder teilweise auch gewesen und dementsprechend auch, also nicht dementsprechend auch die Art, aber so, da sind schon diese stereotypischen Kinder von den großen Rechtsanwälten und von den Ärzten und sonst was gewesen und ja, die Kinder, die halt nicht auf der Privatschule in Braunschweig waren, die waren eben auf diesem Gymnasium. Und ich kann mir vorstellen, dass genau dieses nicht genug sein, diese Angst davor, dem nicht zu reichen, den gesellschaftlichen Standard, den man ja genießen durfte die letzten Jahre oder sein ganzes Leben lang, dass sie halt Angst haben, da irgendwie in der Gesellschaft runterzurutschen auf irgendeine Art von Hierarchie, die es nicht geben sollte, muss man ja auch dazu sagen.
Und das ist ja mindestens genauso schlimm wie Kindern, die studieren könnten, das zu versagen. Nun ist das natürlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und wurde über die Jahre auch immer wieder ein bisschen verändert, aber es gibt ja dieses Prinzip der Schullaufbahnempfehlung nach der vierten Klasse. Dass also, wie gesagt, schon nach der vierten Klasse entschieden wird, ob ein Kind die Gymnasiallaufbahn oder die Realschullaufbahn wählen sollte. Das ist natürlich eine Entscheidung, die auch sehr vom Lehrer abhängig ist und sehr subjektiv ist. Und ich bin auf Studien gestoßen, die angeben, dass das auch sehr voreingenommen von den Familienumständen ist. Also, dass eben Akademikerkinder eher aufs Gymnasium sortiert werden und andersrum. Wie steht ihr denn zu diesem System der Laufbahnempfehlung, gerade du, Dina, als Mutter?
Also ich hatte das Glück, dass bei meinem ersten Kind hat sich mir nie die Frage gestellt, ob er aufs Gymnasium geht oder auch nicht. Er war noch sehr jung, ist als Kannkind eingeschult worden und ich habe den einfach auf eine Gesamtschule angemeldet. Und das hat ihm auch gut getan und das ist auch okay. Bei Cynthia hat sich nie die Frage gestellt, die hatte von Anfang an in der Schule nie Probleme gehabt. Die hat alles gut gemeistert und hatte natürlich auch die Gymnasialempfehlung gehabt. Bei unserem Jüngsten, der jetzt noch schulpflichtig ist, ja, es war ein lebhaftes Kind, ist er bis heute, er ist sehr sportlich engagiert. Er hat die Realschulempfehlung bekommen und ich war damit aber nicht so richtig einverstanden. Und man wollte, dass das Kind tatsächlich auf so eine Oberschule geht. Da habe ich zu der Lehrerin gesagt, eine Oberschule ist für mich eine Hauptschule, da geht mein Kind garantiert nicht hin. Also die wollten mir das tatsächlich aufdrängen. Wussten aber nicht, dass ich da überhaupt nicht mitspiele und habe Maurice tatsächlich auf ein Gymnasium angemeldet, in eine Sportklasse. Er musste eine spezielle Sportprüfung ablegen, die war nicht ohne, die ging über einige Stunden und er wurde da auch angenommen, aber auf dem gleichen Gymnasium, wir sind ja auch und ist immer noch bis heute. Und da bin ich auch sehr dankbar und glücklich, dass ich das gemacht habe, auch mit dem Hintergedanken, dass er das vielleicht nicht geschafft hätte auf dem Gymnasium, weil er eben, er ist intelligent, aber sehr faul. Aber inzwischen ist er 18 und er weiß, warum er da hingeht und er meistert das sehr gut. Natürlich, manches könnte strukturierter sein, liegt vielleicht daran, dass ich in meinem Beruf sehr strukturiert arbeiten muss und dementsprechend, aber ich denke, er ist auf einem guten Weg und ich hätte das heute genauso gemacht, auch wenn er das Gymnasium nicht geschafft hätte, was bei Cynthias Klasse auch Kinder gab oder ihre Freundinnen von Studierenden, also Akademikereltern, die aufs Gymnasium gekommen sind und spätestens nach einem Jahr waren sie vom Gymnasium runter, weil sie es einfach nicht geschafft haben. Also es muss ja nicht immer so sein, dass die Akademikerkinder sehr schlau und gut in der Schule sind. Bei vielen kommt das ja erst oft später oder gar nicht, weil sie ja unter Druck gesetzt werden, du musst, und dann werden irgendwelche Noten verlangt, die die Kinder gar nicht ja, herzaubern können.
Ich finde tatsächlich, ich habe da noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber unsere Familie ist ein unglaublich guter Blick dafür, dass es so eine subjektive Bewertung ist. Also mein großer Bruder war zumindest nach Nacherzählungen und auch jetzt immer noch ein sehr, sehr ruhiger Charakter und dementsprechend auch eher so dieses ruhige Kind hinten in der Ecke, was halt schüchtern ist und deshalb sich nicht beteiligt und deshalb schlechte Bewertungen bekommt. Ich glaube, so jemand kennt jeder noch aus seiner Schulklasse und dementsprechend auch nicht eine gute Empfehlung bekommen hat, was halt ja total subjektiv ist und im Zweifel eine falsche Einschätzung ist und dann dementsprechend nicht die richtige Förderung bekommt, obwohl die nötigen Voraussetzungen halt da sind. Ja, ich glaube, sehr Glück gehabt mit meiner Klasse. Auch wenn ich die ersten, also ich habe das erste und das zweite Jahr in der Grundschule mit, oh Gott, wie heißt das, diese Montessori-Schule gehabt, also wo man quasi machen darf, was man will, Material zur Verfügung gestellt bekommt und sich aber halt als Kind aussucht, was man machen möchte. Und habe dementsprechend alles gemacht, was mit Mathe und Co. zu tun hat und erst ganz spät lesen gelernt, weil das fand ich ganz blöd. Und mein kleiner Bruder, das habe ich dann ja auch mitbekommen, weil der war auf der gleichen Grundschule wie ich. Und die Lehrerin, die er damals hatte, die fand Kinder, die so hyperaktiv, was heißt hyperaktiv, aber so einfach Kinder, die nicht ruhig auf ihrem Platz gesessen haben und nur gesagt haben, wenn sie gefragt wurden, die konnten sie einfach nicht leiden und die Jungs tatsächlich noch schlimmer, also wirklich Diskriminierung einfach gegenüber dem männlichen Geschlecht in dem Alter fallen, ne? Also Kinder. Und ich glaube, es gab nur einen einzigen Jungen damals in der Klasse, wenn ich mich zurückerinnere, der eine Gymnasialempfehlung bekommen hat. Die meisten Mädchen hatten eine, aber die ganzen Jungs hatten da quasi eine schlechte Karte gezogen. Und deshalb, ich finde es eigentlich total erstaunlich, wie viel Macht die Lehrer in dem Moment haben, den Lebensweg des Kindes zu prägen. Und auch traurig, wie oft das vielleicht falsch entschieden wird und aber wiederum auch dann schwierig, wenn die Entscheidung doch richtig getroffen wurde, dass die Eltern dann sagen, nee, ich stelle mich quer und mach's anders. Also weil ich kann mir auch vorstellen, dass in vielen Familien das halt so ablief, wie bei meinem kleinen Bruder, dass er eben eine Realschulempfehlung bekommen hat und die Eltern dann auch gesagt haben, hier, nee, wir versuchen es jetzt erstmal woanders, weil wir sehen das Potenzial. Und dann geht's halt nicht. Und dann sind die Kinder, die spüren so einen unglaublichen Druck und wollen da reinpassen. Und es ist, ich weiß aber auch nicht, wie man es besser machen könnte, aber ich bin gerade irgendwie total erstaunt davon, wie viel Macht Lehrer in dem Moment über die Zukunft haben von uns Menschen.
Wenn ich was dazu sagen darf, die Lehrer haben aber nur so viel Macht, wie die Eltern es zulassen. Wenn die Eltern es nicht zulassen und nicht immer alles glauben, was die Lehrer erzählen, dann kann es auch anders gehen. Weil viele Eltern lassen sich auch einschüchtern. Und dazu gehöre ich ja nun überhaupt nicht. Und lassen mich von niemandem, weder auf einem Gymnasium noch auf einer anderen Schule. Und das haben die Lehrer schnell gesehen, dass sie mit mir nicht das machen können, was sie sich vorstellen.
Das stimmt.
Und ja, man muss stark genug sein, man muss Vertrauen in die Kinder haben. Wenn sie es nicht schaffen, aus welchem Grund auch immer, kann man ja immer noch eine Stufe runtergehen. Aber versuchen sollte man es auf jeden Fall. Natürlich, wenn das Kind gar noch nicht mal die Realschulempfehlung hat, weil es aus welchem Grunde nicht mit dem Stoff klarkommt, dann hat es auch keinen Sinn. Das hatten wir natürlich im Freundeskreis auch, dass die Kinder auf eine Gesamtschule eingeschult wurden. Oder auf dem Gymnasium und die hat noch nicht mal eine Realschulempfehlung, weil sie ja schon eine Klasse wiederholen mussten auf der Grundschule. Das hat dann tatsächlich keinen Sinn, dass man den Kindern den Gefallen tut und mit den anderen Kindern aufs Gymnasium anmeldet. Das ist völliger Quatsch, aber gut, so schnell waren die Kinder nach einem halben Jahr auch wieder runter und da hat man den Kindern ja nichts Gutes getan.
Ja, für mich persönlich ist die Entscheidungsfindung da einfach viel zu früh. Also nach der vierten Klasse schon entscheiden zu wollen, wie die Zukunft des Kindes aussieht, funktioniert meiner ungebildeten Meinung nach einfach nicht.
Ich möchte mich dir da erstmal anschließen und ich muss gerade denken, wir hatten dann irgendwann in der Grundschule so, also, wie heißt es denn? Also Aufteilung in bestimmte Förderklassen bzw. in bestimmte Lernstufen. Wir wurden dann im Matheunterricht aufgeteilt. Und zwar gab es dann quasi die sehr schnell mit dem Stoff zurechtkamen. Das war dann die Sternchenstunde hieß das. Und das war einmal in der Woche. Da wurden wir quasi aufgeteilt im Unterricht. Und dann haben die Kinder, die halt gut mit dem Stoff zurechtkamen, haben andere Logikaufgaben bekommen. Dann gab es die Kinder, die halt das normale Lernen, das durchschnittliche Lerntempo hatten. Und mit denen wurde dann quasi auch nochmal was, ich weiß gar nicht genau, was die gemacht haben. Und dann gab es die Kinder, die eben ein bisschen langsamer waren und die haben dann in kleineren Gruppen nochmal zwei Lehrerinnen gehabt, die mit denen den Stoff nochmal wiederholt haben und langsamer durchgegangen sind. Und klar hat man da früher vielleicht eine Aufteilung, aber da man sie nur kurzweilig hat und ja eigentlich die Förderung damit stärkt, ist das vielleicht sogar ein besserer Gedanke, das so zu machen und die Kinder dann wieder zusammenzuführen.
Andererseits muss ich sagen, ob nach der vierten oder ob nach der sechsten die Entscheidung fällt, weil bis vor zig Jahren hatten wir im Freundeskreis noch Kinder, wo die Entscheidung nach der sechsten Klasse gefallen ist, war auch nicht richtig, weil wir haben im Freundeskreis, der Papa ist studiert, die Mama hat einen kaufmännischen Beruf ergriffen und das Kind ist nach der sechsten Schule auf eine Realschule gekommen, ist dann aber tatsächlich nach der Realschule, nach der zehnten aufs Gymnasium gekommen, hat natürlich die 11. Klasse zweimal gemacht, weil Es ist doch ein anderes Lernen. Er war bis dato nicht gewohnt zu lernen, weil ihm alles zugeflogen ist. Aber auf dem Gymnasium war es einfach anders und auch das Tempo war ganz anders vorgegeben. Er hat aber die 11. Klasse wiederholt. Er hat sein Abitur nach dem 13. Jahrgang, also nach der 13. Klasse, fertig gemacht. Er ging in ein duales Studium, hat es durchgezogen, hat hinterher seinen Master gemacht und es funktioniert. Aber Entscheidungen nach der 4. oder nach der 6., die Kinder sind so jung, also meiner Meinung nach müsste das mindestens bis zu 8. gehen, dass die Kinder selber entscheiden können, wo möchte ich eigentlich hingehen? Weil nach der 4. sind sie oft 10 Jahre, manchmal auch 9, ja, und dann 2 Jahre später sind sie 12, manchmal auch erst 11. Und deswegen, die Kinder sind zu jung, um selbst entscheiden zu können, welche Richtung möchte ich eigentlich einschlagen. Und dementsprechend auf 4. oder 6., das ist tatsächlich egal.
Beziehungsweise ist den Kindern ja wahrscheinlich gar nicht bewusst, was sie da gerade entscheiden. Sie entscheiden sich halt für eine Schule. Aber ich glaube, ihnen ist im Zweifel, wenn ihnen das jetzt nicht gepredigt wird, ja, du musst auf ein Gymnasium gehen, weil du willst studieren und Abitur machen, oder du musst auf die und die Schule gehen, um diese Art von Förderung zu erhalten. Hätte man mir damals mit 10 gesagt, ja, du entscheidest jetzt über deine Zukunft, also mir wäre nicht in den Sinn gekommen, dass ich gerade darüber entscheide, ob ich studiere oder ob ich Abitur mache und was auch immer. Und natürlich bleiben einem die Möglichkeiten nicht aus. Also man kann ja immer noch die Schulform wechseln, aber es ist halt schwieriger, wenn man nicht von Anfang an gefördert wird.
Das war ein total interessanter Exkurs. Aber bevor wir jetzt das deutsche Schulsystem hier reformieren, würde ich doch nochmal zum Studium zurückkommen. Und zwar hast du denn Unterstützung von deiner Familie während des Studiums erhalten, sei es nun finanziell, emotional oder in sonst irgendeiner Weise? Beziehungsweise andersrum natürlich auch gefragt, gab es auch Dinge, wo dir deine Familie einfach nicht helfen konnte?
Also erstmal würde ich sagen, durchweg ja. In jeder Hinsicht habe ich Unterstützung bekommen, soweit es eben ging. Bestimmte Dinge muss man, was heißt alleine schaffen, man muss, jemand anderes kann den Weg nicht für einen gehen. Also letztendlich kann meine Familie nicht für mich studieren. Aber ich habe finanzielle Unterstützung bekommen. Also als es dann daran ging, ja, ich ziehe aus, war das dann schon so, okay, wohin und wie machen wir das finanziell? Also wie stellst du dir das vor? Und da hat man dann halt schon irgendwie geschaut, okay, wie viel Geld ist da? Und ich glaube, eine Großstadt wäre schon schwierig geworden von den Mieten her. Und da hat man es in Halle schon ganz gut, dass es halt nicht so teuer ist. Genau, also finanziell war das dann auch abgeklärt. Sonst emotional, also ja, Mama bleibt Mama und meine Brüder sind immer erreichbar. Und also gerade Mama, wenn irgendwas war. Und wenn es am Anfang war, wie ich meine Wäsche wasche. Das sind so Dinge, da wird angerufen. Ich habe das schon, also man muss sagen, es war ja nicht das erste Mal, dass ich von zu Hause für eine längere Zeit weg war. Ich war ja nach meinem Abitur für ein halbes Jahr in England und war dort als Au-pair. Das heißt, ich bin auch so ein bisschen in die Rolle einer Mutter geschlüpft. Und schon da, ich glaube, Mama, dein Handy hat jeden Tag geklingelt wahrscheinlich, weil es so, ich war mit ganz vielen Aufgaben konfrontiert, mit denen ich vorher nicht konfrontiert war. Und wie auch. Und ja, kann auch nur Danke sagen für die Unterstützung. Also das ist für mich an sich, also nicht selbstverständlich, aber ich find's schlimm, wenn Leute ohne sein müssen. Und ich finde, es sollte was sein, was einfach da ist. Und also ich will nicht sagen, ich glaube, ich hätte es auch ohne irgendwie geschafft, weil ich da eine Willensstärke auch habe und dann ist es, glaube ich, auch ohne möglich. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich eben nicht diese Hindernisse gehabt habe und wenn es mal irgendwo gehakt hat, dann hat mir jemand einen Rat gegeben oder dann stand mir jemand halt auf jeden Fall zur Seite und wenn es nur war, es bringt jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Heute hat es nicht geklappt. Es geht morgen weiter. Und es ging immer weiter.
Das klingt ziemlich perfekt. Und von Dinas Seite, hast du das auch so empfunden? Oder konnte es sein, dass du vielleicht irgendwie helfen wolltest, aber doch irgendwie das zu weit weg für dich war? Oder du einfach von diesem Studentenleben nicht genug mitbekommen hast oder nicht verstanden hat, wovon dir deine Tochter da erzählt?
Ach, ich habe schon richtig verstanden, was sie macht und was sie tut. Also ich war präsent in Halle, als sie da eingezogen ist. Das heißt, unsere ganze Family eigentlich. Ich war präsent in München, als sie ihr Praktikum 5 Monate gemacht hat. Ich war da eine Woche. Ich habe mit den Studenten mitgemischt. Es war eine super tolle Erfahrung. Gut, wie die mich gesehen haben oder nicht, das ist jetzt eine andere Sache. Aber ich weiß schon, was sie macht und tut. Und ich werde auch damit permanent konfrontiert, aufgrund dessen, weil sie uns auch erzählt, was sie macht. Und das ist auch gut so. Und dementsprechend, das passt schon. Es ist ja nicht so, dass wir Arbeiterkinder oder Eltern, dass wir auf den Kopf gefallen sind.
Ich glaube, also ich habe gerade so ein bisschen reflektiert, was es denn sein hätte können, was euch vielleicht doch vor so ein Uff-Moment gestellt hat, wo ihr gesagt habt, ach ja, muss das jetzt sein? Und das war, als ich verkündet habe, dass ich nach 12 Monaten meine Einzimmerwohnung, die wir mir eingerichtet hatten in Halle, dass ich die jetzt aufgeben möchte, weil ich möchte ja ein Erasmus in Frankreich machen. Da wart ihr ja auch nicht so erfreut, aber da habe ich auch dann gesagt, ich mache das jetzt. Und dann gab es vielleicht ein bisschen Gegrummel, aber dann stand die Entscheidung auch eigentlich fest. Genau.
Das hat aber tatsächlich auch Hintergründe, weil wir haben dir immer erzählt, nicht eine Wohnung nehmen, wo man alles einrichten muss, sondern eine möblierte Wohnung, die man auch schnell abgeben möchte. Aber das sind ja keine Ahnung hatte, wie das alles läuft und wieder mal ihren Kopf durchsetzen wollte. Ja, es sind sehr viele Stunden geflossen in Halle mit dem Renovieren, mit dem Möbel aufstellen und Schrauben und Einkaufen. Aber ja. Meine liebe Tochter Cynthia, die hört immer nicht. Und ja, und da habe ich zu ihr gesagt, kannst du gerne aufgeben, die Wohnung, musst du dir nur jemanden suchen, mit dem du das machst oder mit der du das machst. Und es hat ja auch funktioniert. Natürlich waren wir auch vor Ort, klar. Man lässt die Kinder nicht hängen, aber ja, das war eine Erfahrung, die sie nicht so schnell wieder macht.
Ja, manche Fehler muss man auch einfach selber machen. Was aber, um mal aus meiner eigenen Erfahrung zu berichten, immer ein kleiner Streitpunkt zwischen meinem Vater und mir ist, dass er bis heute nicht verstehen kann, wie denn ein Tag im Hörsaal sitzen und zuhören anstrengend sein kann, er als klassischer Montagearbeiter.
Kann ich auch voll verstehen.
Aber du denkst dir ja das bei mir nicht, oder? Also, dass ich ja nur da sitze und eigentlich nichts mache.
Nein, das definitiv nicht. Nein, das definitiv nicht. Ich weiß schon, was du machst, nur bei vielen ist es ja unverständlich. Die wissen tatsächlich nicht, was die Studenten leisten. Es gibt natürlich Dauerstudenten, haben wir in der Familie auch. Und es gibt Studenten, die tatsächlich durchziehen. Und bei Cynthia sehe ich tatsächlich auch das Potenzial und ich sehe auch, dass sie durchzieht. Und so wie das aussieht, wird sie auch dieses Jahr fertig. Sie hat natürlich einiges vor. Bei ihr im Kopf schwirrt so schon einiges. Sie möchte nicht nur ihren Master machen, sie möchte auch noch ihren Doktortitel machen. Also sie hat doch einiges vor. Wir werden sie, soweit es geht, unterstützen. Mal schauen, wann sie ihr eigenes erstes Geld verdient. Das wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis ich grau und weiß am
Ja.
Kopf bin. Aber die Unterstützung ist natürlich da, sicherlich, weil ich begrüße das ja auch, dass sie diese Ziele hat. Und dementsprechend, na schauen wir mal, was mal aus ihr wird.
Spendiere ich dann euren ersten Urlaub. Also irgendwann, wenn ich Geld verdiene, spendiere ich euch einen Urlaub, ist ja nicht euer erster.
Danke.
Sternstunde in der Grundschule und auch im Studium nach den Sternen greifen.
Genau.
Nun, wenn du jetzt nochmal überlegst, sind ja in der kleinen Stichprobe von deinen Kommilitonen und Freunden, passt das zu der Statistik, die ich vorhin angebracht habe, dass Arbeiterkinder da die Minderheit sind?
Das passt nicht nur dazu, da sieht's, glaube ich, da sieht der Prozentsatz noch kleiner aus. Also auch wenn ich im weiteren Freundeskreis nachdenke, da ist da neben mir tatsächlich nur noch eine andere Person, die auch von Arbeiterkindern ist. Und ich habe auch mal so nach gemischten Familien, also wo ein Akademikerin und ein Arbeiterin ist, gibt es gar nicht. Zumindest soweit ich weiß. Also es gibt auch 2, 3 Menschen, mit denen hat man das jetzt, also ich glaube, so konkret thematisiert, eh nicht mit vielen, aber man bekommt es dann ja doch schon meist mit, zumindest was Eltern arbeiten, und von da an kann man sich das meist auch ableiten, was sie studiert haben. Oder aber man hat sich mit den Eltern schon mal drüber unterhalten und so weiter und so fort. Aber das sieht bei mir tatsächlich noch schlimmer aus. Und ich bin sehr angetan davon im negativen Sinne, aber dass es so aussieht. Und frage mich immer, ob ich da vielleicht zu lange irgendwie meine Scheuklappen aufgehabt habe und irgendwie einfach in so einer Bubble lebe, wo ich das gar nicht mitbekommen habe. Oder ob es aber wiederum positiv ist, dass es gar nicht so ein Thema ist. Also ich werde jetzt nicht als das Arbeiterkind betrachtet, was irgendwie besondere Förderung braucht oder was ja ausbricht aus ihrer Familie, und das ist ja so Wahnsinn, sondern ich bin halt auch eine Studentin, und das finde ich eigentlich ganz schön.
Denkst du, du wirst dich damit jetzt mehr auseinandersetzen und das eher mal zum Thema machen, wo du dich mal mehr damit auseinandergesetzt hast?
Ich habe mich nach dem Artikel dann tatsächlich mehr damit befasst und auch mit Freunden darüber gesprochen, und ich finde tatsächlich, es ist so eine Gruppe, die untergegangen ist. Und natürlich auch diese, selbst obwohl ich Teil dieser Gruppe bin, bei mir untergegangen. Und ich denke, ich werde mich inhaltlich mehr damit beschäftigen. Ich glaube aber auch, dass viele Dinge, die dort zutreffen, nicht auf mich zutreffen. Also das stereotypische Arbeiterkind, das sehe ich tatsächlich in mir nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob es auch viel mehr thematisiert werden sollte oder ob es nicht auch schön ist, also gerade so im Freundeskreis, ob es nicht auch gut ist, dass wir es eigentlich nicht thematisieren, weil das ja eigentlich auch so diesen Unterschied total aufhebt. Also, dass wir gar nicht dazwischen unterscheiden, was sind wir jetzt eigentlich, sondern dass es gar kein Thema mehr spielt. Und deshalb inhaltlich, ja, emotional oder wie auch immer man den anderen Bereich betiteln möchte, finde ich es eigentlich ganz schön, dass es kein Stempel mehr ist, den man im Zweifel aufgedrückt hat.
Und du, Dani, haben sich deine Gedanken über das Thema geändert?
Nein, eigentlich gar nicht. Also ich stimme Cynthia voll und ganz zu. Man sollte tatsächlich nicht diese Unterschiede machen, Arbeiterkinder dürfen studieren oder nicht, können sich das erlauben oder auch nicht. Man sollte tatsächlich die Kinder von den Arbeitereltern, die sich das nicht leisten können, weil sie schon ganz viel arbeiten, mehr unterstützen, mehr fördern. Das würde ich mir mehr wünschen, weil nicht jedes Arbeiterkind hat eben Eltern, die, sag ich mal, gut verdienen und den Kindern das ermöglichen können. Und es gibt ja auch nicht immer Jobs. Gerade jetzt in der Pandemie ist es ganz, ganz schwierig, wenn ja dieses Wort Arbeiterkinder, ich nehme das normalerweise nie in den Mund, studieren wollen, aber aufgrund dessen, weil sie auch keinen Job finden, können die das gar nicht machen, weil die Eltern sie nicht unterstützen können. Und das finde ich enorm schade, weil in vielen Kindern steckt tatsächlich sehr viel Potenzial und Wissensbegierde, aber es wird ihnen einfach nicht ermöglicht. Und die Bürokratie bezüglich BAföG, das dauert oft so lange, die wissen auch oft nicht, wo sie ansetzen können, wo gibt es denn was und überhaupt, weil sie auch keine Unterstützung von anderen haben bezüglich dessen, wie sie es machen sollen. Das finde ich enorm schade. Und da müsste man in der Politik ein bisschen mehr für tun, dass diese Kinder auch mehr gefördert werden und nicht benachteiligt.
Genau, dafür gibt es ja den Verein Arbeiterkind.
Wenn ich nochmal dazu was sagen kann, also Arbeiterkinder, wie gesagt, bis jetzt hatte ich nie was von gehört und ich weiß auch nicht, wo das steht oder auch nicht. Und so geht es oft vielen anderen Familien auch, dass sie davon noch nie was gehört haben. Natürlich wissen wir Arbeiterkinder, Akademikerkinder, aber man weiß tatsächlich nicht, ja, an wen soll man sich wenden und überhaupt. Und diese Menschen machen sich sehr wahrscheinlich noch weniger Gedanken, wenn die irgendwo in der Produktion arbeiten oder in einem, ja, öffentlichen Dienst, wo sie tatsächlich mit Computer und nichts zu tun haben, sind die tatsächlich verloren. Die sind nicht auf neuesten Stand, die wissen nicht, wo und wie sie was suchen sollen. Nicht jeder ist mit der Digitalisierung, geht mit der Zeit, sondern ja, viele haben nur einen Laptop, wo zwei Kinder sind und die Eltern kriegen es vielleicht erst abends oder gar nicht, weil die Kinder das permanent belegen. Und dementsprechend ist das nicht immer selbstverständlich, dass sie wissen, wo sie was suchen können und wo sie sich bewegen sollen.
Dann vielen lieben Dank euch beiden, dass wir bereit wart, hier in dem Podcast mitzumachen und eure Gedanken dazu zu teilen. Wir wissen ja nun, dass Kinder aus Arbeiterfamilien an Universitäten die Minderheit sind. Aber wir wissen auch, es werden im Laufe der Zeit immer mehr Arbeiterkinder, die sich's auch zutrauen. Und wie du schon sagtest, solche Systeme wie BAföG, die ja auch immer zugänglicher gemacht werden, helfen da. Trotzdem kann es natürlich vorkommen, dass man mal strauchelt, sei es nun bei eben der Beantragung von solchen Förderungen oder genauso eben von Alternativen wie Stipendiaten. Und für sowas gibt es eben genau solche Institutionen wie den Arbeiterkind.de-Verein. Manche Universitäten gehen sogar den Schritt weiter und haben selbst Mentoring-Programme oder ähnliches. Und so bewegen wir uns da, glaube ich, immer mehr in eine Richtung, wo die Chancengleichheit immer besser wird und man nicht mehr diese Unterschiede machen muss, wie haben die Eltern ihre Brötchen verdient, was ja für die Kinder eigentlich keinen Unterschied machen sollte. Also liebe Hörer, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut gerne mal auf arbeiterkind.de vorbei, da findet ihr weitere Informationen. Oder in unserem Heft, da findet ihr nicht nur den passenden Artikel dazu, sondern auch viele weitere Themen. Das findet ihr in unseren Aufstellern auf diversen Campus oder in den Bibliotheken. Oder ihr stöbert online auf hastduzeit.de im digitalen Artikel oder in unserem Heftarchiv. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Podcast. Wiedersehen.
Tschüss, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Das war Hast du gehört? Der Podcast der Studierendenzeitschrift Hast du Zeit?